Hallo ihr Lieben, spannend, spannend, spannend. Bitcoin rangiert unweit der 80.000, ein Sprung über die Maihochs, gelang den Bullen bislang aber noch nicht. Ich sage erstmal Hallo ihr Lieben. Ja, trotz 7 Tagen an Inflows in die Bitcoin-Spot-ETFs hängt der erhoffte Marktstrukturwechsel weiterhin am seidenen Faden. Eine Vorentscheidung könnte jedoch zeitnah anstehen. Wir haben heute PCE-Kerninflationsdaten in Pi mal Daumen 2 Stunden sowie das Notenbankertreffen in Jackson Hole in den kommenden 2 Handelstagen. Da wird dann insbesondere Kevin Warsh's Rede um 16 Uhr am Freitag interessant. Und damit willkommen zum heutigen BTC-Echo-Markt-Update live. Ich bin Stefan Lübeck, Redakteur bei und Marktexperte bei BTC Echo. Ja, nachdem der Kryptomarkt in der Vorwoche massive Kursgewinne verzeichnete, wir haben uns alle gefreut, sind sich Investoren und Trader aktuell so ein bisschen uneins darüber, ob wir lediglich eine Bärenmarktrallye gesehen haben oder dieses doch der Start eines nachhaltigen bullischen Trendwechsels ist. Ich werde versuchen, diese Frage mittels On-Chain-Daten für euch wie immer charttechnisch aufzudröseln. Zunächst aber vielleicht erstmal der Blick auf den Altcoin-Sektor, um ein bisschen was Erfreuliches zu zeigen. Ihr seht es auf Wochenbasis alles grün. Ich nehme mal BTW als Scamcoin einfach mal raus. Ansonsten teilweise wirklich substanzielle Kurszuwechsel. Stacks glatt 122%, in der Spitze sogar 130% gewesen. Aber auch viele andere Coins. Hyperliquid, Aave, 40% Kurs plus. Pengu hatten wir auch unlängst drüber gesprochen, 50% Kurs plus Leiter. Also ihr seht, hier geht wirklich gerade die Post ab. Wenn wir jetzt in den Tageschart gucken, sehen wir erste Gewinnmitnahmen. Ist aber auch völlig normal. Kursleute sehen gute Gewinne. Ich nehme mal was mit. Zudem stehen wir, wie gesagt, in diesem Bereich um die Maihochs bei Bitcoin. Das heißt, es kann tendenziell in beide Richtungen gehen. Und dahingehend, wie gesagt, nachher gleich die PCE-Kerninflationsdaten haben dann einige Anleger womöglich gesagt, ich nehme erstmal ein wenig Chips vom Tisch, wie man so schön sagt. Ja, bevor wir direkt losstarten, oder vielleicht ihr, falls ihr auch seht, euer Lieblingscoin ist vielleicht nicht im Bild und ihr wollt wissen, was mit euren Altcoins im Depot charttechnisch los ist, dann packt sie einfach in den Chat und ich versuche eure Kandidaten in der Live-Analyse am Ende des Livestreams genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein paar habe ich schon gelesen. Meteora, Jupiter, wenn noch ein paar andere dazukommen, freue ich mich natürlich auch.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 € Einzahlung bekommst du 20 € Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Und damit lasst uns einfach direkt mal losstarten. Ich gehe mal direkt weiter in die Flows auf der ETFs. Ihr seht es hier schon. Ich ziehe das nochmal ein bisschen ran. Da sehen wir, wir haben jetzt 7 Tage in Folge tatsächlich mal wieder Inflows gesehen. Bei Bitcoin wie auch bei Ethereum. Bei Bitcoin waren es insgesamt 2,56 Milliarden US-Dollar. Bei Ethereum immerhin 992 Millionen. Das sind durchaus bemerkenswerte Inflows in die Wall Street-Produkte, kann man sagen. Es ist also wichtig zu sehen, dass die Kursrallye, die wir ja in der Vorwoche hatten, nicht alleinig durch die historisch hohe Short-Liquidation, hatte ich mit Johannes am Montag im Invest drüber gesprochen, getrieben war, sondern gleichzeitig auch die TradFi-Jungs aus den USA wieder vermehrt zugegriffen haben. Womöglich haben die Regulierungsvorschläge von SEC und CFTC in der letzten Handelswoche womöglich nachhaltig ausgestrahlt. Ja, wir wissen selber, Donald versucht vermutlich auch die Wählerschaft. Wir wissen nicht, wenige Leute halten tatsächlich Bitcoin in den USA dann auch nochmal irgendwie was zuzuschieben, womöglich, um auch wieder ein paar Wählerstimmen zu gewinnen. Insofern, die monatlichen Kapitalflüsse sind wieder in den positiven Bereich gestiegen. Das ist vielleicht erstmal gut zu wissen. Und wir sehen zeitgleich ja, deutlicher Anstieg des Fear and Greed Index. Also es ist nicht nur die Wall Street, die so ein bisschen die Angst vor tieferen Kursen abgeschüttelt hat, sondern auch Anleger am Kryptomarkt selbst scheint, ja, muss man eigentlich schon sagen, direkt wieder die Gier gepackt zu haben vom Fear in Gier. Mit einem Wert von 80 ist der CMC Crypto Fear & Greed Index und ich nehme extra bewusst diesen jetzt, weil der breiter gefächert nur auf Bitcoin geht, sondern den ganzen Kryptomarkt insgesamt so ein bisschen im Blick hat. Und der ist auf den höchsten Stand seit Dezember 2024 gesprungen. Das ist schon eine Hausnummer, wie ihr seht, und gleichzeitig jedoch auch ein mögliches Warnzeichen für einen bevorstehenden Pullback. Wenn wir nämlich mal hier gucken, ich habe meine ich hoffe, ihr seht, warum seht ihr meine Maus nicht? Ihr solltet eigentlich auch meine Maus sehen, dass wir im Endeffekt ja deutlich über, also an der 80 sind. Und das hatten wir, wie man im Chart sieht, zuletzt, wie gesagt, 2024. Nicht mal beim All-Time-High bei Bitcoin im Oktober 25 hatten wir annähernd hohe Werte. Das heißt, wir sind wirklich, womöglich die Leute haben Angst, was zu verpassen, FOMO rein, und dementsprechend sind wir wieder im Extreme Greed Bereich gelandet. Das deckt sich dann auch damit, dass wir im Endeffekt sehen, hey, bei Circle sehen wir deutliche Inflows, sprich es wird wieder fleißig gemintet. Es ist also nicht nur Geld von der Seitenlinie, was schon im Kryptomarkt war und einfach schlicht und einfach in USDC oder USDT geparkt war, was zurück in Bitcoin und die Altcoins gegangen ist, sondern im Endeffekt auch frisches Fiat in den Markt gekommen ist. Und das bewegt sich allein in den letzten fünf Tagen sogar in einem Umfang von 5 Milliarden. Das Market Cap aller Stablecoins hat tatsächlich nach einem Boden Ende Juli seine Korrektur oder seinen Outflows vorerst beendet, kann man sagen, und nimmt bislang wieder, muss ich allerdings auch sagen, moderat zu. Spannend ist tatsächlich, dass die Dominance bei Volume, wenn man sieht, die Altcoins, also Altcoin-Volumen ist deutlich gestiegen, und ihr seht es hier unterteilt nach, was war bei Ethereum los. Was war im Endeffekt bei Bitcoin los, das Volumen, aber allen voran Altcoins, ist jetzt schon wieder minimal am Abebben gewesen. Logisch, wir hatten in der Vorwoche diesen massiven Push, insbesondere Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Danach haben die ersten dann auch mal Gewinne mitgenommen. Samstag früh war so ein Inflection Point, da wissen wir, da war zum Beispiel XRP auf 1,62 gestiegen. Viele Coins hatten dann auch ihr Hoch erstmal gesehen. Da ist dann diese Dominanz etwas gefallen wieder, aber wir sehen, das ist auch ein massiver Sprung, wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit dem Oktober 2025, auch da waren wir in diesem Fall drüber, sogar höher als Anfang 2025, das heißt, die Party war zumindest mal kurzfristig da und es war so eine erste Mini-Rallye bei den Altcoins, kann man vielleicht sagen. Interessant auch, Uniswap von vielen vielleicht so unbeobachtet so ein bisschen. Uniswap hat in der letzten Woche mit 28,9 Millionen Swaps ein neues All-Time-High generiert. Dafür verantwortlich dürfte neben steigendem RWA-Volumen allen voran auch die Robinhood-Chain tatsächlich sein, welche sich großer Beliebtheit erfreut. Will man Coins, Meme-Coins, wie auch immer, Utility-Coins auf der Robinhood-Chain kaufen, benutzt man dafür Uniswap. Und insofern tatsächlich krass, dass Uniswap im Endeffekt hier ein neues All-Time-High bei den Swaps insgesamt erreicht hat. Der Kurs ist auch angesprungen, aber womöglich würde man denken, Mensch, was ist denn los? Damals, zu den All-Time-Highs deutlich höher, 40, 50 US-Dollar an der Spitze. Wir stehen jetzt bei 4,50 Dollar, wie auch immer. Das handeln wir deutlich drunter, obwohl faktisch ja die Swaps auf Uniswap stark angestiegen sind. Logischerweise ein Teil neben Robinhood auch der zunehmende Beliebtheit der RWA-Produkte, also tokenisierten Aktien, hier zu sehen. Aber lasst uns am besten mal, bevor wir jetzt von Altcoins reden, wir sind ja immer noch primär, alles hängt an Bitcoin, wie wir wissen, lasst uns da mal auf Bitcoin schauen, denn wie immer dürfte die Kryptoleitwirkung nicht nur über die Kursrichtung in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden, sondern auch, ob die Altcoin-Rallye, die Altcoin-Mini-Season will ich es immer nennen, zu mehr als einer Erholungsrallye ausgehend von niedrigen Niveaus wachsen kann perspektivisch. Und ich hatte in der Vorwoche schon mal, glaube ich, kurz rausgeholt. Da waren wir ganz kurz so wieder in diesem bullischen Bereich, kann man sagen. Also per Definition sagt der Bullscore-Index von CryptoQuant, wir befinden uns in einem Bullenmarkt. Der Bullscore ist innerhalb nur einer Woche, muss man sich überlegen, von 30 auf 80 Punkte gestiegen. Das ist tatsächlich der schnellste Stimmungsumschwung seit einem Jahr. Die letzte entscheidende Hürde liegt demnach charttechnisch gesehen bei 83.000 US-Dollar. Aber das ist uns allen ja allen bewusst. Das sind die Mai-Hochs, die müssen wir rausnehmen. Besonders positiv ist allerdings hier zu sehen, dass die Nachfrage am Spot-Futures- und Futures-Markt beide erstmals seit Oktober 2025 wieder gleichzeitig zugenommen haben, was für zumindest mal so eine breiter gefächerte Rallye sprechen könnte, auch wenn, und das hatte ich mit Johannes auch am Montag erwähnt, die Futures logischerweise weiterhin dominieren. Deshalb auch kurzfristig Warnsignale. Die Trader-Gewinnmargen liegen aktuell bei durchschnittlich 20%, also Trader, die jetzt in der letzten Zeit gar nicht haben, stehen durchschnittlich 20% im Gewinn. Das deutet darauf hin, okay, die könnten auch mal sagen, okay, ich ziehe mal was raus, weil binnen kurzer Zeit 20% ist jetzt nicht so schlecht. Während Wale seit Wochenanfang tatsächlich einen Gewinn von 614 Millionen US-Dollar realisiert haben. Die Rallye könnte demnach, wird man jetzt auch tatsächlich in dieser Woche womöglich dann die Entscheidung sehen, kurzfristig ein bisschen vielleicht zu schnell gelaufen sein und anfällig damit für eine Konsolidierung werden, insbesondere wenn Spotkäufer nicht stützen können. Warum das so ist, werde ich jetzt gleich dann noch genauer ausführen. Denn wir sehen, die monatlichen Kapitalflüsse bei Bitcoin sind zwar wieder in den positiven Bereich zurückgekehrt, hier das kleine Grün mal reingefokust, aber noch sind die Flüsse, muss man sagen, überschaubar. Und damit Bitcoin nicht erneut einfach nur eine Bärenmarkt-Rallye gesehen hat und diese Bärenmarktstruktur im Endeffekt bestehen bleibt und wir im Endeffekt es schaffen, das Mai-Hoch zu pulverisieren, ist entscheidend, wie gesagt, dass ausreichend Spot-Nachfrage vorhanden ist. Klar, wir sehen, die ETF haben Inflows, wir wissen aber auch, die ETFs indizieren Nachfrage von den Großen, die sind aber nicht preisrelevant, weil sie OTC durchgeführt werden, also sprich, da ist niemand auf Coinbase und Co., der einfach Spot kauft, sondern die werden logischerweise immer durch OTC-Desk abgewickelt. Insofern ist das sozusagen ein positives Indiz, hat aber nicht einen unmittelbar direkten Einfluss auf den Kurs selbst. Und insofern, wir brauchen ausreichend Spot-Nachfrage, um Kursrücksetzer aufzukaufen und den Preis vor allen Dingen kurzfristig oberhalb der Kostenbasis der Short-Term-Holder. Wir wissen, die waren lange Zeit im Minus, jetzt sind sie wieder im Plus, denn die Short-Term-Holder-Basis, die bewegt sich aktuell bei zwischen 70 und 71.000 US-Dollar und das stellt dann logischerweise für diese Bewegung jetzt erstmal eine zentrale Marke dar. Wir wissen auch, knapp oberhalb der 71 verläuft die 200-Tage-Linie, das ist die Bull-Bear-Line, weshalb wir im Grunde genommen diesen Bereich dort als Support einfach definitiv halten müssen, selbst wenn wir jetzt eine Konsolidierung sehen. Solange nämlich Bitcoin darüber handelt, bleibt die kurzfristig positive Marktstruktur erhalten. Aber erst, wohingehend halt ein nachhaltiger Bruch darunter, womöglich dann wieder darauf hindeuten könnte, dass viele kurzfristige Käufer wieder auf Verlust sitzen. Und was passiert dann? Der Verkaufsdruck könnte wieder zunehmen, weil die Leute, die Shaky Hands sozusagen, dann wieder aus dem Markt gespült werden könnten. Interessant ist, wenn man sich mal anguckt, wie ist das eigentlich die Aufteilung bei den Age Bands, also im Grunde genommen von den New Investors, einen Tag bis eine Woche gehalten, also die jetzt reingefummelt haben, zu dem New Money, einen Tag bis einen Monat, dann wissen wir, die Short-Term-Holders sind alle unter 6 Monaten und dann die Long-Terms per Definition alle über 6 Monaten. Wer sind also aktuell die Verkäufer, kann man sich fragen, weshalb Bitcoin diese 80.000, 81.000 bislang nicht nachhaltig rausnehmen kann und das Mai-Hoch im Endeffekt weiterhin als Resist fungiert. Mit Blick auf diese Age-Bands zeigt sich, dass inzwischen nahezu alle Anlegergruppen wieder im Gewinn sind. Das seht ihr hier. Das spricht einerseits für eine gesündere Marktstruktur, das ist erstmal wichtig, bedeutet aber andererseits auch, dass mehr Investoren insgesamt über alle verteilt Gewinn realisieren können und damit potenzieller Verkaufsdruck entsteht. Da habe ich dann nämlich diesbezüglich mal den Sopper-Ratio mitgebracht, wie er so schön heißt, also den Spend-Output-Profit-Ratio zwischen den Long-Term-Holdern, LTH-Sopper, geteilt durch den im Verhältnis zu den Short-Term-Holder-Sopper. Und da sehen wir, der Ratio stieg kurzfristig hier auf, seht ihr hier drüben, auf ungefähr 1,4, 1,5, als sich Bitcoin in Richtung der 81.000 zu Wochenbeginn bewegte. Das deutet darauf hin, dass Langzeitinvestoren relativ betrachtet deutlich höhere Gewinn realisierten als kurzfristige Anleger. Das heißt, die Long-Term-Holder haben gesagt, ich nehme mal Kasse mit. Können ja auch die sein, die zum einen vielleicht den Aufstieg verpasst haben, zum anderen die, die einfach DCA-mäßig seit Jahresanfang im Endeffekt unterwegs waren und dementsprechend sagen, okay, noch ist das für mich kein Bullenmarkt, ich nehme mal was raus. Wir wissen, September kann nochmal schwierig werden. Viele sagen, Oktober wird das Tief sein. Gibt es natürlich auch da unter denen welche, die dann sagen, okay, Risk to Reward, ich verkaufe, ich denke, ich komme nochmal günstiger rein. Inzwischen ist tatsächlich, wie wir hier sehen, dieser Ratio auf 0,93 hier gefallen. Damit hat sich das Verhältnis tatsächlich so ein bisschen umgekehrt. Short-Term-Holder realisieren aktuell relativ gesehen höhere Gewinne als Long-Term-Holder, also 1 ist das Key-Level. Das kann womöglich wiederum darauf hindeuten, dass die Gewinnmitnahmen der langfristigen Investoren nachlassen. Das wäre tatsächlich wichtig, meiner Meinung nach. Während kurzfristige Marktteilnehmer stärker von der jüngsten Kursrallye profitieren und sagen, ach komm, 20% mitgenommen, ist ordentlich, zumal ich nicht weiß, wie es dort weitergeht. Wir sollten diesbezüglich, weil wir wissen, der Futures-Markt ist dort im Endeffekt, wo die Mehrheit des Handelsvolumens geschieht, sollten wir mal so ein bisschen auf den Bitcoin Leverage Squeeze Risk Indicator schauen. Ihr wisst es, ich hatte es auch im Telegram-Channel schon mal gezeigt, wer da rein möchte, @Telegram-Chat, dass wir im Endeffekt viel Short-Liquidität in dieser Vorwoche mit diesem historisch starken Short oder der historisch starken Short-Liquidation rausgenommen haben. Also im Grunde genommen viele Margin Calls haben die Leute gesehen. Das heißt, so ein bisschen auf der Oberseite ist die Liquidität so ein bisschen begrenzt, kann man sagen. Wohingehend, wir wissen, auf der Unterseite liegt im Endeffekt mehr, weil natürlich auch einige wieder reingeformt haben in die Rallye, direkt am besten mit 100er Hebel. Und wir wissen, das kann dann bedeuten, dass Market Maker sagen, ey, wenn es oben nicht weitergeht und gerade im Zuge dessen, dass vielleicht auch insgesamt die Spot-Liquidität vielleicht nicht da ist, um den Kurs zu stützen, dass dann womöglich eine Long-Squeeze geschehen könnte. Und dieser Indikator zeigt, dass ein Long-Squeeze wahrscheinlicher wird, wenn sich immer mehr gehebelte Long-Positionen am Markt konzentrieren, während vor allen Dingen auch die Funding-Rates gleichzeitig auf mehreren Börsen positiv bleiben. Bedeutet, die Longs zahlen die Shorts. Long-Trader zahlen also zunehmend dafür, ihre Position offen zu halten. Sie sind, kann man vielleicht sagen, gierig geworden, das zeigt der Fear and Greed Index, und wollen einen möglichen Ausbruch vielleicht über dieses Maihoch dann auch nicht verpassen. Kommt es dann aber zu einem stärkeren Kursrückgang, und das ist die Kehrseite der Medaille in diesem Fall, können erste Long-Liquidationen weitere Verkäufe auslösen, wodurch der Preis weiter fällt und zusätzliche Positionen wiederum liquidiert werden. Eine klassische Liquidationskaskade, allenfalls jedoch auf dem Weg gen Süden, also nicht das, was man so klassischerweise aktuell sich als Bulle in der aktuellen Situation erhoffen würde. Was ich gerade noch ganz schnell mit reingenommen habe, was ich vorhin gerade noch gesehen habe, wenige Minuten, habe ich tatsächlich länger nicht gesehen. Ihr seht, hier ist der komplette Juli und der August drin. Und zwar ist das Aggregated Order Book Liquidity Delta massiv eingebrochen. Auf jetzt minus 85 Millionen US-Dollar. Das ist extrem negativ, wie ihr hier seht. Das bedeutet, in unmittelbarer Nähe des Bitcoin-Kurses wurde massiv Orderbuch-Liquidität entfernt. Das ist nun ja quasi kein direkter Beweis für 85 Millionen US-Dollar Verkaufsdruck, wer das jetzt denkt. Es bedeutet vielmehr, dass negative Delta, dass weniger Limit-Liquidität im Orderbuch verfügbar ist, beispielsweise weil Orders gelöscht wurden, verschoben wurden oder bereits ausgeführt wurden.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Und das ist wiederum wichtig, weil wir wissen, ein dünneres Orderbuch, hatte ich immer wieder erklärt, bedeutet, dass weniger Kapital notwendig ist, um den Bitcoin-Kurs deutlich zu bewegen. Das kann die Volatilität dann logischerweise in beide Richtungen erhöhen. Und im aktuellen Kontext ist es besonders interessant, dass die Liquidität während einer sehr starken Rallye verschwindet. Das deutet womöglich nämlich darauf hin, dass auch Market Maker und andere Liquidity Provider ihre Orders zurückziehen bzw. weiter vom aktuellen Kurs entfernt platzieren, weil für sie womöglich das Risiko oder sie das Risiko erhöht sehen, dass wir eine höhere Volatilität sehen. Und erhöhte Volatilität, wenn Sie die Orders zu nah haben, erhöht natürlich auch selbst das Risiko für die Market Maker. Weil nicht vergessen, man denkt immer so, ja, Market Maker, die machen nur Gewinne. Das sind auch nichts anderes als Tradinghäuser, die einfach womöglich besser informiert sind. Die haben mehr Daten als unser eins und die bewegen größere Positionen. Die müssen auch permanent gehedged sein, zum Beispiel. Wissen, Wintermute zum Beispiel hatte massiv Short-Positionen aufgebaut, hatten wir einen Artikel von Daniel zu am Wochenende. Bedeutet nicht zwangsläufig, Wintermute ist jetzt Short und die setzen auf einen Kurse. Nee, kann genauso rum logischerweise bedeuten, dass sie ihre Spot-Positionen, die sie haben, dass sie die abhedgen, einfach nur um im Endeffekt Delta-Neutral zu sein oder das Risiko zu minimieren. Ich hatte schon darauf hingewiesen, glaube ich, am Sonntag und am Montag nochmal, die Funding Rates bewegen sich bei Bitcoin auf Jahresbasis wieder um die 10% rum. Wir wissen, ab 10% wird es für sozusagen Leute, die systematisch traden, größere Fonds zum Beispiel, interessant, diesen Delta-Neutral-Trade zu fahren, in diesem Fall Spot-Long und über die Futures das dann zu shorten, um im Endeffekt diese Funding-Rate von 10% zu kassieren. Und ab 10% ist es durchaus lukrativ für Millennium-Management und Co. Ja, Fazit, Bitcoin, wissen wir, ist in Richtung der Mai-Hochs zwischen 80.000 und 82.000 gestiegen. Das ist jetzt im Grunde genommen der Bereich to watch auf der Oberseite. Während insgesamt kann man sagen, die Nachfrage am Spot-, Derivat- und ETF-Markt, insbesondere ETF-Markt, auch zugenommen hat. Das ist positiv zu bewerten. Die steigende Marktaktivität und die höhere Profitabilität der Anleger stützen bislang also diese Aufwärtsbewegung, hatten wir gerade gesehen bei den H-Bands. Allerdings bleiben die übergeordneten Kapitalzuflüsse, und das hatte ich ja vorhin auch gerade gezeigt, noch durchaus sehr verhalten. Weshalb die Rallye bislang, muss man sagen, summa summarum, womöglich eher taktisch bzw. kurzfristig getrieben sein könnte und zumindest noch aktuell noch nicht durch eine breite strukturelle Kapitalrotation zurück in Bitcoin. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir brauchen, also Geld aus dem TradFi-Sektor, womöglich aus den AI-Wetten. Ich habe gesehen heute Morgen, dass der Kimchi-Index, der Index im Grunde genommen die Spanne zwischen dem Bitcoin-Preis in US-Dollar und dem koreanischen Won wieder leicht ins Positive gegangen ist. Das bedeutet, der Preis in Bitcoin ist in Südkorea aktuell wieder leicht höher als an den US-Börsen oder in US-Dollar gerechnet. Bedeutet, die gehen auch wieder mehr Risiko. Das heißt, erste Trader aus Südkorea sind zurück, ist dennoch deutlich, deutlich unter dem Niveau, was wir schon mal hatten. Kann aber da zumindest mal dahin deuten, dass wir eine erste Rotation von diesen Tradern und Investoren sehen könnten, zumal tatsächlich ja die Leverage-ETFs auf Samsung, SK Hynix und Co. wurden in Südkorea jetzt verboten. Das heißt, im Endeffekt, der Retail-Anleger kann derartige Produkte aktuell nicht zocken, weil sie einfach gesehen haben, durch diese massiven Long-Liquidationen wurden ja ein Drittel aller Trader, Privat- oder Kleinanleger zwischen im Alter zwischen 18 und 36, glaube ich, war es, wurden haben Margin Call gesehen, wurden komplett liquidiert. Das heißt, die haben all ihr Geld verloren. Damit das nicht wieder passiert, haben sie jetzt diese Leverage ETFs für derartige Anleger verboten. Heißt aber ja womöglich nicht, dass die, die noch vielleicht Geld haben und auch vielleicht schnell wieder reinholen wollen, dann womöglich sagen, ey, dann gehe ich zurück in Krypto. Das kenne ich, das, die Spielwiese, da war ich die letzten Jahre aktiv. Die Preise sind vermeintlich relativ gesehen günstig. Aktien, gerade KI-Sektor, ist alles relativ weit gelaufen. Dementsprechend bin ich zurück im Kryptomarkt. Diese Tendenz sehen wir aktuell vorsichtig, aber wie gesagt noch nicht auf breiter Masse, sprich diese strukturelle Kapitalrotation in Bitcoin, womöglich auch in Altcoins, ist langsam wieder da, aber noch hat noch lot of room to run, wie man sozusagen, also hat noch viel Platz dafür, dass noch einfach mehr reinkommt, damit wir wirklich wieder sagen können, okay, das ist diese Bullenmarkt-Rally, das ist der bullische Marktstrukturwechsel, das ist der finale Ausbruch. So, lass uns daher, wir haben jetzt über gesehen, potenzielle Gefahr der Long-Liquidation etc. Lass uns deswegen nochmal, bevor wir in eure Charts reingehen und eure Wünsche, uns den Bitcoin-Chart angucken etc., mal gerade gucken, wie sieht es überhaupt aus mit der Liquidation-Heatmap. Ich habe die kurzfristige aufgemacht und das kann auch einer der Gründe sein, warum im Endeffekt die Market Maker sich gesagt haben, okay, ich schließe mal Orders. Gerade im Zuge dessen, dass wir jetzt gleich PCE-Kerninflationsdaten sehen, dadurch, dass wir jetzt auch wieder seit mehr oder weniger eigentlich seit Wochenanfang eher seitwärts tendieren, können wir sagen, kommt es da zu einem Ausbruch, weil wir wissen, Flagge, also beziehungsweise Stange, dann sehen wir aktuell eine Flagge, gucken gleich im Chart, kommt womöglich entweder der Ausbruch Trendfolgeformation gen Norden. Oder aber es war sozusagen ein Anstieg bis an die Mai-Hochs, dann kommen wir da oben nicht weiter, verweilen und machen so eine Art, wie nennt man sie, Bartformation wegen den Haaren von Bart Simpson, um dann im Endeffekt nochmal eine Korrektur gen Süden zu sehen, womöglich dann in Bereiche auf der Unterseite hier, ihr wisst es, der Bereich irgendwo knapp 74.000, 73.000, hier sind tatsächlich Long-Liquidationen knapp drüber, würden sie also hier durchschießen, kann ich mir sehr gut vorstellen oder diesen Bereich abgreifen, dass sich dann der Markt sagt, okay, 200-Tage-Linie ist im Bereich, lass uns die mal irgendwie antesten, lass uns testen, ob die Bull-Bear-Line im Endeffekt hält und dann haben wir womöglich auch wieder genug Kleinanleger erstmal aus dem Markt gespült, dass wir dann ausgehend von diesem Niveau wieder steigen können und gleichzeitig der Fear and Greed Index auch wieder ein bisschen zurückkommen, weil wie wir gerade gesehen haben, ist der mit 80 dann doch weit gelaufen. Insofern auf der Oberseite bitte im Blick behalten, das hier ist genau der Bereich um die Mai-Hochs. Hier liegt viel Short-Liquidität und auf der Unterseite, gucken wir gleich mal im Chart und gleichen das mal ab, hier in dem Bereich um 74.000, 75.000. Ich gehe nochmal gerade in den langfristigen. Ich habe mir den jetzt auch vorher nicht angeguckt. Ich will nur mal gerade schnell was sehen, bevor wir mal groß dann im Endeffekt in eure Charts reinstarten. Und das ist das, was ich meinte. Das hatte ich, glaube ich, oder mir gedacht habe, eher gesagt, übergeordnet, ne, haben wir tatsächlich, und ich mache mir jetzt keine Sorgen tatsächlich, weil alle sagen, oh Gott, hier liegt ja die Liquidität. Ja, kann alles sein. Ist nie auszuschließen. Was ich erstmal sehen will, ist die Gefahr, und das will ich damit auch ein Stück weit zeigen, auch hier insgesamt, es ist ein bisschen da, aber hier ist viel Air Gap, wie man so schön sagt, übergeordnet. Ne? Also kurzfristig haben wir tatsächlich einiges liegen. Das sieht man insbesondere, wir hatten jetzt den 48-Stunden-Chart. Wenn ich jetzt auf die Woche gehe, dürfte hier ein deutlicher Long-Overhang sein, wie man so schön sagt. Da seht ihr es hier. Das ist im Grunde genommen das, was auf der Oberseite, auf der Long-Seite womöglich rausgenommen werden könnte, wenn die Market Maker sehen, ey, es geht A oben nicht weiter, vielleicht PCE-Kerninflationsdaten steigen wieder. Wir haben genug im Endeffekt hier drin. Und das Orderbuch, das Spot-Orderbuch ist dünn. Das heißt, wir können mit Spot-Verkäufen, weil wie gesagt, Market Maker und Liquidity Provider haben diese Rallye, die jüngste, natürlich auch mitgenommen. Ist ja nicht so, dass sie diese Rallye hier nicht mitgenommen haben. Hier haben sie selber Bitcoin gekauft. Als Market Maker, wenn man sieht, es kommt eine explosive Ausbruchsbewegung, dann schwimmen auch Market Maker mit dem Trend und stellen sie nicht den Gegentrend, gegen den Trend, sondern werden immer erst an markanten Marken dann schauen, okay, kriegen wir es womöglich gedeichselt, durch Spotverkäufe in ein dünnes Orderbuch den Kurs am Spotmarkt runterzudrücken und damit im Endeffekt Long-Liquidation zurück in diese Zone auszulösen. Insofern heute im Blick halten, PCE-Kerninflationsdaten 14.30 Uhr, womöglich nächster Impuls, gerade wenn diese deutliche Abweichung von den Erwartungen haben. Spätestens Freitag, wie gesagt, die Rede von Kevin Warsh auf dem Jackson Hole-Meeting, 16 Uhr deutscher Zeit. Ja, Anleger dürften da vermutlich auch darauf warten, wie Herr Warsh darauf reagiert, was nämlich der sein Finanzminister, Herr Bessin, unlängst gesagt hat oder angedeutet hat, dass im Endeffekt die Fed vor den Karren gespannt werden könnte durch das Finanzministerium und eigentlich nenne es mal Quantitative Easing und Yield Curve Control so eine Art durch die Hintertür kommen könnte. Dahingehend Freitag 16 Uhr nicht nur auf den Bitcoin-Preis schauen, sondern den Indiz könnte logischerweise sein, wie bewegen sich die Yields, also die Verzinsungen auf die Staatsanleihen und allen voran auch auf den US-Dollar-Index schauen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der vielleicht dass der so runtergedrückt wurde, was ich am Montag schon erwähnt hatte, was untypisch ist, wenn die eigentlich die Yields steigen. Das ist eigentlich keine normale Bewegung. Eigentlich müsste der US-Dollar dann auch steigen. Dass der jetzt so runtergedrückt wurde, könnte so ein bisschen auf ja eine orchestrierte Bewegung hindeuten, so nennt man das. Ich habe gestern auch mit ein paar Leuten aus USA und England, also ein paar älteren Haudegen noch gestern Abend im Chat gewesen und die sagen, gehen auch irgendwie davon aus, dass dieser Dollar-Move so ein bisschen eine falsche Finte sein könnte. Und insofern, wir wissen, ein dann doch wieder steigender US-Dollar wäre logischerweise potenziell eher ein bisschen Gegenwind für Commodities wie Edelmetall, also Silber, Gold und dann womöglich auch Bitcoin und Krypto. Das bitte im Blick behalten. Ich habe da keinen Bug drinne, Klaus Müller. Das ist das, was ich vorhin gerade rausgezogen habe. Das ist eigentlich schon aktuell, das hast du ja an den Daten gesehen. Ich habe das bestimmt nicht händisch da reingemalt. Eventuell sonst mal die Zeiteinheit umstellen. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich gehe mal schnell in die Charts, damit wir uns nicht zu lange damit aufhalten. Was gucken wir zuerst an? Wir machen mal ganz schnell wie immer Bitcoin. Bitcoin stalled, wie man so schön sagt. Ihr seht es hier. Wir sind gestern einmal kurz reingepiekt, 81,5 Pi mal Daumen. Das ist so dieser Mid-Range-Bereich von den Mai-Hochs. Da sind wir erstmal abgeprallt. Also im Grunde genommen diese Kerze deutet hin, okay, es wurde rejected. Es gab kein Follow-Through. Das, obwohl ja wieder fleißig bei den ETFs weiter gekauft wurde, die wie gesagt keinen unmittelbaren Einfluss auf den Preis haben. Allenfalls jedoch indizieren, dass die Jungs an der Wall Street wieder vermehrt in Bitcoin investieren. Und ja, jetzt bewegen wir uns mehr oder weniger in der Range der letzten Tage, muss man so ein bisschen sagen. Und ich würde diesbezüglich denn auch gerne einfach mal in die kürzere Zeiteinheit gehen. Denn wir sehen, dass im Endeffekt so ein bisschen zum einen dieses Level, ich will dir mal gerade, wie markiere ich das? Ich denke, ich weiß, Samstag und Sonntag sind eigentlich nicht die Levels, auf die ich so richtig schaue. Das deckt sich allerdings, die Unterkante mit dem Supertrend und unteren Bollinger-Band im 4-Stunden-Chart. Insofern, wir haben jetzt so eine Range aufgebaut in dieser Zone. Noch handeln wir aktuell oberhalb der EMA 20 4-Stunden-Chart. Das ist erstmal positiv zu sehen. Die wurde zum Beispiel gestern Abend nicht aufgegeben. Bisher heute Morgen in den frühen deutschen Morgenstunden oder im Vormittag ebenfalls nicht aufgegeben, wie wir sehen. Und insofern, das ist für mich jetzt aktuell die Zone, wo wir im Endeffekt sehen, okay, gibt es da einen Ausbruch und einen Close drüber, dürfen wir womöglich diese Oberkante bei der 82 anlaufen, sprich diese Levels hier um diese Hochs aus dem Mai. Wiederum fallen wir zurück unter diese 76.000, will ich es mal nennen, sehe ich weiterhin eine Chance, dass wir in irgendeiner Weise womöglich diese braune Zone antesten. Und diese braune Zone, wie wir wissen, sieht man im Tageschart besser, war in der Vergangenheit einfach wichtig. Sie war zwischenzeitlich Support im Mai, dann war sie hier Resist, dann kam der harte Abverkauf und sie war halt auch zuvor unter anderem hier im März schon und dann nochmal im April mehrfach Schlüsselpunkt und Make-or-Break-Level, mal Resist, dann Support. Insofern ist das für mich durchaus hier ein interessanter Bereich. Unverändert halte ich daran fest zu sagen, kommen wir hier hin, sehen wir optimalerweise eine Stabilisierung, weil dann haben wir auch viel von dieser Long-Liquidität weggefischt und wir sehen, die Bullen schaffen es, den Bereich sozusagen zu halten und direkt wieder gen Norden zu spiken. Das wäre so das optimale Verhältnis oder optimale Szenario. Maximal wünsche ich mir einen Peak zurück in Richtung 200-Tage-Linie. Also irgendwas um 71,5, 72.000. Wir sehen, die 200-Tage-Linie steigt wieder. Das ist immer so eine Grundvoraussetzung. Wir sehen tatsächlich alle drei steigen. Wir wissen aber auch, dass nach so einem Run oftmals und dann nach so einem einfachen Durchrennen durch die 200-Tage-Linie, die womöglich dann immer nochmal getestet werden muss, also im Grunde genommen der Konsistenztest im Tageschart. Wir sehen auch, und ich hoffe, das habt ihr so ein bisschen im Blick gehabt, es ist noch nicht richtig ausgebildet, weil es sind noch nicht genug Kerzen. Die Kerzendefinition kennt ihr von mir. Wir haben aber hier höhere Hochs gesehen. Seit diesem Move am letzten Freitag haben wir danach nochmal höhere Hochs gesehen. Wir sehen aber, dass der RSI und auch mein eigener Divergenzindikator zumindest mal die Rallye, also das Momentum hier nicht mehr so richtig vorhanden ist. Das wird sich zeigen, das ist noch keine bullische Divergenz, bevor ihr davon jetzt wieder lest, auf Tagesbasis, da soweit sind wir noch nicht. Wir sehen aber, dass wir auch hier auf 4-Stunden-Basis ähnlich, und das ist dann schon eher eine Divergenz, von der wir sprechen können, dass wir auch hier zumindest mal einen Momentumverlust haben. Und dass das hier da eher darauf hindeuten könnte, wir müssen nochmal einen Schluck aus der Pulle nehmen, um im Endeffekt diese ganze Geschichte zu bestätigen. Bevor wir jetzt im Endeffekt gleich weitermachen, auch mit euren Wünschen. Wobei, ich will das nicht ausführen, ich habe es nur gesehen und deswegen nehme ich es zur Kenntnis. Ihr wisst, ich setze selber, oh, hallo, könnt ihr mir mal gerade hier das wegmachen? So. Ich setze eher auf EMAs, was Krypto angeht. Ich bin eher bei Single Moving Averages, was TradFi angeht, allen voran bei Aktien und so, die nicht so eine hohe Schwankungsbreite haben, eindeutig. Tatsächlich muss ich aber zur Kenntnis nehmen, dass wir, wo sind die Indicators, dass wir Simple Moving Average, dass wir tatsächlich die SMA 50 hier, ist die blaue jetzt, ich blende sie mal ein, auf Wochenbasis tatsächlich aktuell angelaufen haben. Und diese war, wenn man jetzt mal weiter zurückgeht, Entschuldigung, meinen vollgemüllten Chart, ihr wisst, ich benutze im Endeffekt einen Chart, das heißt nicht für alles, aber im Grunde genommen für die übergeordneten und ich nehme auch ältere Zonen eigentlich selten raus, weil ich einfach weiß, wenn wir nochmal irgendwo in derartige Bereich zurückkommen, werden die wieder relevant sein, dann brauche ich sie nicht neu zeichnen. Was wir allerdings sehen ist, dass die SMA 50 im Wochenchart durchaus eine Relevanz hat. Die war hier Support, die war hier Support, die war hier Support. Dann sind wir gedreht und haben hier die EMA 50 im Wochenchart hier getestet. Da sind wir jetzt drauf und dran, die rauszunehmen. Also die EMA sozusagen Verfechter sagen, ja, wir sehen doch hier gerade einen Ausbruch. Können wir das in dieser Woche auch bestätigen? Dann ist das eher eine Trendfortsetzung. Tatsächlich ist es aber so, dass womöglich die, gerade weil sie mit diesem horizontalen Level korrespondiert, zumindest mal die SMA 50 ein Blick sein kann. Ja, bedeutet nicht, wir crashen jetzt wieder runter, kann aber zumindest mal bedeuten, man sollte sie im Blick halten, weshalb man sie sich womöglich mal einzeichnen kann, weil es geht ja immer darum, auch zu sehen, was sehen die anderen, also was sehen die SMA-Trader und was könnte die wiederum dazu veranlassen, im Endeffekt eine Position aufzubauen oder eine Position aufzulösen. unverändert, bevor wir jetzt tatsächlich weitergehen, und das seht ihr auch in meiner letzten Bitcoin-Analyse, nehmen wir diese Zone hier raus, sehe ich eine gute Chance, dass wir sehr schnell in den Bereich um 85.000 laufen. Das ist diese Abrisskante, abgeleitet von diesen November- und Dezember-Tiefs. Vielmehr dürfte es aber spannend werden, weil wir hier um 88.000 rum das Yearly Open, also quasi den Jahreseröffnungskurs, haben. Und dementsprechend sehe ich tatsächlich, hier ist so Jahreseröffnung gewesen um 88.000 in die Unterseite. Das ist ein Level, wo wir auch, und das hatte ich, glaube ich, in der Vorwoche schon gezeigt, sehr viel im Spotbuch an Sell-Liquidity liegen haben. Also da liegt eine riesige Position kumuliert von, ich glaube, mittlerweile um die 800 Bitcoin, die da liegen, die nur an diesem einen Niveau liegen. Könnte dann bedeuten, laufen wir daran, sagen Leute, ey, ich nehme dort jetzt mal Gewinne mit, weil sowas wie Quarterly Open, Yearly Open, Weekly Close sind auch immer womögliche Key Inflection Points, die insbesondere Trader oder aktivere Händler im Blick haben. Gut. Rüber zu Ethereum, das sind die paar, die ich selber sozusagen mal gerade mache. Ich habe gestern auch eine Ethereum-Analyse geschrieben, also insofern, ich will jetzt hier nicht auf alle Levels eingehen. Interessant ist, und da sieht man auch, warum das so wichtig ist, wir haben dieses April-Hoch jetzt durchstochen und wir kämpfen gerade damit, ne? Jetzt kann man sagen, okay, die einen malen da jetzt eine Flagge rein, die nächsten malen ein Dreieck rein. Beides können übrigens Trendfolgeformationen sein. Insofern einfach zu sagen, gut, ich guck mal hier und ich nehme im Endeffekt das so und das hier im Endeffekt die Auflösung, weil das die Stange ist, das hier ist die Flagge bzw. das Dreieck, gehen wir hier raus, logischerweise per Tagesschlusskurs schnell in den Bereich 2,6, das ist diese Abrisskante vom 22. November, da war dieses absolute Tief. Ich sehe dann aber eine erhöhte Wahrscheinlichkeit tatsächlich, dass wir es zumindest mal bis zum 38er Fibonacci, das ist die komplette Bewegung vom All-Time-High bei Pi mal Daumen 5000 runter bis an diese Tiefs bei grob 1,5, ist das 38er. Und man sagt, dass eine Erholungsrallye, wenn es nicht ein reines Dead Cat Bounce sein soll, im Grunde genommen, ne? Also im Grunde genommen, man hat ein Tief ausgebildet, es gibt so eine leichte Gegenbewegung, es gibt keine Folgebewegung, kein Follow-Through, keine nachhaltige Umkehr, und dann im Endeffekt geht es weiter, ist jegliche Kurserholung, so als Gefühl, sagt man immer, das 38er muss zumindest mal erreicht werden, dann sehen wir weiter. Und das 38er fällt, wie gesagt, genau zusammen mit diesen Tiefstagesschlusskursen in diesem Bereich um November- und Dezember-Tiefs. Insofern, ich glaube, dass, wenn wir hier einen Ausbruch sehen, vielleicht kurzer Stop hier, Retest jetzt Hochs, was wir am Freitag oder was gesehen haben, dann war das genau am Freitag bei Pi mal Daumen 2,550. Also sprich, wir laufen 2,630 an, Retest 2,550. Optimalerweise kommt dann rein, wir laufen hier direkt durch und hätten eine Chance, in den Bereich, ja, 2,820 bis knapp 2,9 in irgendeiner Weise reinzulaufen. Das ist erstmal mein Ziel, was ich sehe, ausgehend von diesem Niveau, wenn wir hier uns bullisch auflösen. Kommen wir nochmal zurück. Ist erstes Level der Bereich 2,260, Pi mal Daumen, das wäre übrigens das 38er der Korrektur von diesem Hoch und diesen letzten Tiefs vor der Bewegung, also quasi dem Monatstief am 1. August. Das ist immer sozusagen die Minimalkorrektur. Wenn die Bullen hier wieder übernehmen, ist das immer noch übergeordnet sozusagen positiv zu bewerten. Insbesondere schaue ich aber analog zu Bitcoin darauf, was passiert, kommen wir hier runter, laufen diese Zone um die 200-Tage-Linie an, die ist momentan bei 2150 Pi mal Daumen, zumal dieser Bereich, wie wir sehen, hier relevant war, hier relevant war, hier relevant war, also insofern hier auch wieder viel zusammenfällt, steigende 20-Tage-Linie aktuell hier, das ist so ein bisschen die Zone, die ich sehe für Ethereum. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Ich habe mir aufgeschrieben, Matt, Joop, Jito, alles zusammen Solana-Projekte. Insofern können wir ja auch einmal ganz schnell auf Solana schauen. Der kämpft, oder beziehungsweise die Solana, kämpft aktuell mit der 100-Dollar-Marke, muss man sagen. Ich sehe allerdings durchaus eine Chance, dass wir einen Trendfolger machen. Lustigerweise kämpft es mit dem Mai und dem März hoch. Bisher nicht nachhaltig ausgebrochen. Versucht am Montag, sah ein bisschen danach aus, Dienstag direkt gekontert. Jetzt bewegen wir uns wieder genau auf diesen Niveaus hier. Bedeutet nichts anderes, als wir müssen das hier rausnehmen, logischerweise. Und dann sehe ich sehr wohl eine Chance, dass wir eigentlich minimum schnell diese 105 anlaufen. Tatsächlich aber sollte bei einer Trendfortsetzung, sehen wir die bei Bitcoin, sehen wir die bei Ethereum, sehen wir die analog dann im Endeffekt auch bei Solana. Gerade, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, Meme-Coins sind gerade so wieder ein bisschen in, kann man sagen. Ich will jetzt hier keine Meme-Coin-Werbung machen. Aber wir sehen zumindest mal, das Handelsvolumen ist tatsächlich ein bisschen wieder am Start bei Solana. Das Transaktionsvolumen bei Solana hat deutlich zugenommen, bedeutet, es ist Aktivität wieder da. Ob das jetzt positiv ist oder nicht, dass es ausgerechnet die Meme-Coins sind, die wieder als erstes so ein bisschen laufen, als Beta-Play sozusagen auf die Underlying Chain, muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe immer gesagt, eine kleine Position als Beta-Play kann man durchaus machen, also sprich die größten Coins womöglich, die größten Meme-Coins der jeweiligen Chain, das kann bei Ethereum sein, das kann bei Bitcoin, das kann bei Solana sein und auch zwei, drei anderen Geschichten. Womöglich nur als Tipp von mir am Rande. Ich glaube, es sind dieses Jahr nicht die Hunde-Coins, die laufen in dieser Saison, wenn überhaupt, sondern es dürften die Katzen-Coins sein. Also insofern vielleicht dann, wenn ihr sowas kaufen wollt, eher eine Katze kaufen als einen Hund. Das ist aber auch alles, was ich dazu sage. Insofern, das auf der Oberseite. Ersten Gegenwind dürfen wir womöglich sehen, beziehungsweise eigentlich das Korrekturpotenzial wäre hier auch 200-Tage-Linie in Kombination mit diesem horizontalen Level. Ich sehe, also ich sage irgendwo 89 US-Dollar könnte womöglich das Rückfall-Level sein, wo die Bullen dann optimalerweise wieder reinsteppen und dann im Endeffekt durchmachen. Das dazu. Gut, wir machen mal schnell weiter. Chainlink Harbor, okay, ich schreibe mir die gerade auf. Ich gucke mal schnell auf die Uhrzeit, das haben wir 46 Minuten, das heißt ein bisschen Zeit haben wir noch. Chainlink Harbor, weil ich hier gerade in dem Ding hier bin, dann muss ich nicht rüberspringen. Chainlink und Harbor müsste ich hier haben. So, Link. Wir hatten einen Ausbruch über diese Zone, die ich eingezeichnet hatte mit diesem Schuss am Freitag. Hat auch nicht gehalten, jetzt handeln wir ähnlich, das ist immer interessant, alles handelt ähnlich, ne? Positiv vielleicht, Chainlink hat durch den Rücksetzer am Samstag, haben sie tatsächlich direkt wieder dieses alte Support, alte Resist-Level, was wir hier den Ausbruch hatten, zumindest mal so grob angetestet, haben wir uns erstmal drüber stabilisiert, bedeutet auch ergo, fallen wir unter dem Bereich um 11, 10,80 Dollar, sehen wir womöglich schnell nochmal die Bereich um die 10, 20. Hier ist die 20-Tage-Linie. Worst Case wäre Retest der 200-Tage-Linie. Wobei ich sagen muss, Chainlink hat die 200-Tage-Linie tatsächlich mehrere Tage am Stück getestet und hat den Ausbruch gemacht und hat nicht im Grunde genommen, also war ein bisschen eher dran, um es mal so zu sagen, und hat nicht einfach diesen Runner wie bei Ethereum, Solana, Bitcoin gemacht, dass man einfach im Zuge dieser Mittwoch, Donnerstag, Freitag-Pump letzte Woche einfach durchgegangen ist, sondern im Endeffekt tatsächlich hier zumindest mal erst getestet, dann Ausbruch, das ist tendenziell eher positiv, schließt aber nicht aus, dass wir nochmal einen Retest sehen. Das ist, eigentlich kann man sagen, bei allen Coins, wo wir eine ähnliche Bewegung sehen, ist für mich alles bis in Richtung 200-Tage-Linie eher ein Zukauf, also noch okay für Leute, die vielleicht auch nicht drin sind oder sagen, ich will meine Position ist viel zu klein, weil ich dachte, es geht wesentlich tiefer. No financial advice an dieser Stelle, aber das ist für mich eine Möglichkeit, womöglich dann nochmal in ein Asset reinzukommen, wenn wir nochmal quasi einen Dip oder eine Korrektur in diese Zone sehen. Das womöglich nochmal gerade dazu. Auf der Oberseite, erster Bereich, dürfte womöglich, ich erhöhe das Kursziel tatsächlich mal, eher diese Hochs hier dann jetzt sein aus dem Januar. Das wäre dann im Endeffekt auch der Bereich um die Jahreshochs tatsächlich. Also sprich Jahreshochs im Blick, irgendwo 13,50 bis gut 14 Dollar ist womöglich erstmal das Kursziel, was wir anlaufen könnten, was auch immer noch vollkommen okay wäre, sozusagen, und dass man nicht sagen muss, Gott, wir sind jetzt völlig überhitzt. wäre give or take Pi mal Daumen 100% vom Jahrestief, was Gutes. Und ja, wir haben bei allen im Tageschart einen überkauften, auch wenn ich sage, es gibt keinen in dem Sinne wirklich überkauften RSI, den gibt es eigentlich nur in Seitwärtsphasen, in Trendphasen. Ja, kann das zu einem Pullback führen, das ist aber nicht von wegen, oh Gott, wir sind jetzt so überkauft, dementsprechend muss jetzt alles crashen. Die Statistik sagt dort einfach gerade in Trendphasen einfach was anderes. Ich will mal gerade noch mal schnell, um das auch zu verifizieren. Ihr wisst, große Zeiteinheit schlägt kleine Zeiteinheit. Je höher die Zeiteinheit, desto wichtiger. Wir haben Beispiel hier auf Wochenbasis haben wir oder sind wir jetzt drauf und dran, die neutrale Zone zu verlassen und ein Kaufsignal zu generieren. Ja, wir haben also im Endeffekt, jetzt stehen wir bei 59, bedeutet, wir haben noch Platz übergeordnet, muss man sagen. Und wir haben zeitgleich auch, na, was ist hier los? Diesen Trend im RSI auch erstmal gen Norden gebrochen. Ist auch immer ein Indiz dafür, dass wir womöglich eine Chance haben, noch weiter zu laufen. Wir wissen, das letzte Mal, die letzten Hochs waren beim August 25 bei 67, der Peak im Dezember 24 war tatsächlich bei 80, jetzt sind wir bei 59, also durchaus womöglich noch perspektivisch mehr Platz, kann man sagen. Übergeordnet. Und da sieht man auch, wie viel Potenzial man noch haben kann, unter der Prämisse, dass wir tatsächlich noch mehr Rallye sehen. Ne? Sehen wir einfach alle, die jetzt auf den Tageschart gucken und sagen, oh Gott, der RSI und deswegen ist doch jetzt alles schon wieder vorbei. Ja, Pullback-Wahrscheinlichkeit erhöht, nichtsdestotrotz, aber auch auf Monatsbasis sind wir jetzt gerade dabei, den Monats, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier die gelbe Linie, den 14-Monats-Durchschnitt, also die letzten 14-Monats-Kerzen, hier zu durchbrechen. Und selbst wenn wir nur an die Oberkante der neutralen Zone laufen, ja, würde das umgemünzt auf den Chart noch durchaus etwas mehr, einiges mehr an Aufwärtspotenzial bieten. Das mal so für den Hinterkopf. So, was war das? Jupiter Harbor. Harbor müsste ich hier auch haben, mache ich auch noch ganz schnell. Boah, bin ich kein Fan von, aber ich mache es mal schnell. Ja, es hat auch einen Run gesehen und ja, wir haben womöglich hier die Lows erstmal gesehen. Jetzt sehen wir 20-Wochen-Linie und ihr seht, wie weit die 50-Wochen-Linie noch weg ist. Ne? Bitcoin hat seine 50-Wochen-Linie mehr oder weniger, handelt da dran, ist gerade auf oberhalb der EMA, gerade minimal drüber. Hashgraph, also Hedera, ist noch weit davon entfernt. Das kann man mal sagen. 20-Tage-Linie hält aktuell. Wir sind im Endeffekt wirklich nur, dann gehe ich mal in den Tageschart, tatsächlich nur bis an die Abrisskante gelaufen hier. Ne? Ich hoffe, man sieht das. Und ich sehe, dass man schon wieder meine Maus nicht sieht. Ich muss das nochmal umstellen. Also spricht hier 31. Mai, an Ende Mai, das war hier die Abrisskante. Dann sind wir durchgefallen, Retest. Dann konnten wir das Mitte Juni nicht zurückerobern. Dann kam die Trendfolge gen Süden in der Spitze in Richtung gut ja 6,5 Cent roundabout. Jetzt haben wir diese Erholung hier gesehen. In der Spitze war es 35% ungefähr. Und wir haben erstmal diese Linie hier angelaufen, sind dort aber gescheitert. Bedeutet, auf der Unterseite erstmal sollten wir Luft holen. Ihr seht es, 20 Tage, 50 Tage Linie. Die Zone um 7,2 Cent muss jetzt halten, auf Deutsch gesagt. Also sehen wir einen Retest hier, muss das halten. Und auf der Oberseite logischerweise Tagesschluss, Mehrtagesschluss, diese 8,5 Cent Pi mal Daumen rausnehmen. Bis dato, gerade wenn wir jetzt eine Bewegung hier runter sehen und dann hochkommen, dürfte langsam auch die 200-Tage-Linie weiter fallen. Die dürfte dann in diese Zone hier irgendwann reinkommen. Bedeutet, wir müssten hier ranlaufen, dann ein höheres Tief ausbauen und dann wirklich nachhaltig über die 200-Tage-Linie rausgehen. Dann hätten wir eine Chance zurück. Erstes logischerweise Tagesschlusskurs bei, ich sag mal, 10 Cent. Und dann logischerweise die Abrisskante hier, die dann zum Resist wurde, bei 10,3, 10,5 Cent. Wie gesagt, diese Assets, insgesamt Altcoin, so viel Liquidität ist da noch nicht. Das meinte ich auch mit den dünnen Orderbüchern. Es ist zwar schön, wenn alle wieder hebeln und deswegen größere Bewegungen mal reinkommen. Orderbücher, Liquidität in beide Richtungen wohlgemerkt, führt auch immer zu Übertreibungen in beide Richtungen. Also das sind erstmal die Marken, die ich aktuell jetzt im Blick haben würde. Ob wir es Perspektive schaffen, und das ist mein maximales Kursziel bei Haber, sind weiterhin 12,5 bis 13,4 Cent, weil das ist wirklich diese übergeordnete Abrisskante von diesem wichtigen übergeordneten Tiefs vom Mitte April, Ende Juni, die wir dann hier Ende November 25 angelaufen hatten, wo wir dann durchgebrochen sind, die dann hier nicht weiter, wo wir quasi den Retest Anfang Januar hatten, da ging es nicht weiter und dann kam die nächste Abverkaufswelle. Sprich, das wäre hier so das maximale Kursziel für Hedera. Gut, wir gehen mal schnell weiter. Was mich freut, ist, Hype bleibt am Drücker. Und das mal sage ich nur, um es zu zeigen, dass nicht alle zwangsläufig jetzt schon wieder konsolidieren, sondern im Endeffekt die Starken, vorher Starken, können auch weiterhin die Starken bleiben, weil sie waren auch die Starken nicht ohne Grund, muss man dazu sagen. Und wer profitiert logischerweise von neuem Gehebele, um es mal so zu sagen? Plattformen, die im Endeffekt derartige Produkte, also Futures-Handel, anbieten. Und hier werden mächtig Fees verdient. Die Fees werden bei Hype für das Burning benutzt. Und durch das Burning wiederum verringert sich die Umlaufmenge. Und insofern führt das dann auch dazu, dass im Endeffekt weitere Kursanstiege bereit stehen oder beziehungsweise in Startlöchern stehen können. Wir waren zuletzt jetzt genau an das 161er der übergeordneten Bewegung gelaufen. Ja, das ist schon mal wichtig. Nehmen wir das raus, auf dem Weg 82, dann sehe ich als nächstes aber schnell die Chance 92. Maximales Kursziel unverändert auch, allein wegen psychologischer Marke. Und ich denke, da wird sich der Kurs dann womöglich erstmal schwer tun, wäre der Bereich um 100, das nur mal so festzuhalten. Solange auf der Unterseite diese, haben wir getestet jetzt zum Wochenanfang, diese knapp 77, abgeleitet von diesen letzten, vom letzten All-Time-High vom Mitte Juni, hat jetzt hier mehrere Tage gehalten, ist also auf Deutsch gesagt erstmal das Level to watch. Sollten wir hier drunter gehen, dann sehr schnell nochmal in Richtung 71, ja, irgendwas um 70, 71, denke ich mal, dann kann zu erwarten sein. Gut, jetzt aber die Sachen, die ich mal gerade schnell machen wollte, damit wir die auf dem Weg abgearbeitet haben. Ich gucke gerade, was habt ihr noch? Morpho. Wir hatten Morpho eigentlich, glaube ich, am Sonntag schon angeguckt. Oder letzten Mittwoch. Immer die gleichen Coins anzugucken. Morpho dürfte tendenziell laufen, weil es auch ein Produkt tatsächlich ist, was auf der Robinhood-Chain läuft, ja. Und die Robinhood-Chain, Vlad hat ja einen Screenshot gezeigt bei seiner Präsentation, welche großen Projekte auf Robinhood sind. Und dementsprechend unter der Prämisse, dass Robinhood läuft, könnte Morpho tatsächlich auch derartiges dann sein. Wir gehen jetzt aber mal hier schnell weiter, weil wir haben schon 57 Minuten und es wäre unfair, wenn ich die als Ersten gefragt haben. Deswegen auch immer, wer zuerst da ist, mal zuerst. Derartige, wenn ich das dann im Endeffekt hinten runterfallen lassen würde. Insofern Meteora. Meteora ist für mich persönlich wiederum von Notion und Financial Advice ein Projekt, was unter der Prämisse, dass wir einen Bullrun sehen, unter der Prämisse, dass wir zumindest mal mehr Altcoin-Upside haben, dürfte Meteora ein Outperformer sein. Meteora wurde mitten in den Bärenmarkt gelauncht, hat noch keinen Bullenmarkt hochgebaut. Das ist wichtig zu wissen, weil wir haben hier mehr oder weniger gelauncht, als Bitcoin gerade sein All-Time-High gemacht hat und dann ging es nur noch runter. Insofern, da ist sehr schnell womöglich, es besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, gerade wenn wir wieder wenn wir wirklich auf Solana eine RWA-Season sehen, wenn wir eine Meme-Season sehen, etc. pp., dass auf deren Dex ist sozusagen, dass die Altbekannten sind Radium und Co., dass dann aber auch Meteora dort einen wichtigen Stellenwert haben sollte, weil die Tech, also die Technology bei Mithiora ist eine der besseren, wenn nicht die beste, meiner Meinung nach, auf Solana, was sozusagen auch das User Interface und insgesamt die Execution angeht von Trades und von Swaps, muss man ja eher sagen. Insofern Mithiora dahingehend interessant. Wir sehen, wir sind jetzt gestallt genau an diesem Hoch vom 23. April, wissen also ganz klar, 24,4 Cent ist jetzt erstmal das Level, was wir rausnehmen müssen. Dann sehe ich sehr schnell eine Möglichkeit, dass wir irgendwo in den Bereich um 32 Cent reinlaufen könnten. Mal gerade schnell gucken, was die FIPS einem so anzeigen, wo wir im Endeffekt, das ist immer nur zur Verortung, ne? Bedeutet, dieser Bereich, den ich gerade genannt habe, ist ziemlich genau auch das 50er FIP. Das ist im Grunde genommen das, was man eigentlich zumindest mal sehen will. Optimalerweise, wisst ihr ja, ist es immer so, dass das Golden Pocket, sprich Pi mal Daumen, knapp 40 Cent. Das wäre jetzt erstmal kurzfristig das Potenzial. Und ich rede nicht von, wie ist es, wenn der nächste Bullrun startet etc., sondern das sind sozusagen Möglichkeiten, die noch bestehen, ohne dass man direkt von Bitcoin 200.000 und was auch immer reden muss. Nur unter der Prämisse, dass das Interesse und Handelsvolumen auf Solana auch teils wiedergespiegelt durch vielleicht Memecoin-Handel und auch diese RWA-Geschichte weiter zunimmt, hoch bleibt, dann hätten wir eventuell eine Möglichkeit. Also Ausbruch hierüber, über die 24, gut 24, sehe ich eine Chance in Richtung 33, drüber 40 Cent. Alles danach wird man im Endeffekt sehen, meiner Meinung nach. Unterseite, logischerweise, wer noch nicht drin ist, wiederum nur von der Chat weiß, diese Zone 20 bis zwischen 20 und 19 Cent oder 20 und 18 Cent, da kann man womöglich einen Fuß reinhalten, wie ich immer so schön sage. Zumal wir ja diesen Ausbruch aus dieser Range hier gesehen haben, die wir hier hatten, diese Range-Verengung seit Ende Juli, waren wir hier die ganze Zeit seitwärts gelaufen, dann kam dieser dynamische Push in der Vorwoche. Und insofern, das geht tatsächlich auch einher mit der 200-Tage-Linie, auch wenn die noch nicht alt ist. Würde bedeuten, irgendwas, ja, zwischen 18 und 20 Cent kann, wenn man noch nicht drin ist, vielleicht interessant sein, um eine Position im Endeffekt aufzubauen. Hallo Juliette. Das Matt jetzt Jupiter. Wo ist mein Jupiter-Chart? Ich glaube, ich muss wirklich mal wieder ein Wochenende da verwenden, meine ganzen Watchlists auf Reihe zu bringen, dass wir ihr auch hier nicht so lange warten müsst, wenn ich was suche, weil es sind einfach zu viele Coins. Früher war alles besser, wie man so schön sagt. Da gab es dann noch Jupp hier. So, wir handeln, hatte ich schon gezeigt, oder beziehungsweise am Sonntag, glaube ich, Abwärtstrendlinie, ne? Wir handeln übergeordnet in dieser Range, die wir jetzt seit Januar ausgebildet haben. Unterseite 13, 14 Cent, Oberseite 24 Cent, give or take. Jetzt bewegen wir uns wieder an der Oberseite. Das war die Range, die wir wochenlang gespielt, Monate, also ein halbes Jahr mehr oder weniger oder mehr als ein halbes Jahr gespielt haben. Wir wissen, wir kommen von deutlich, deutlich höheren Werten. Wir waren bei 1,80 Euro, wir stehen jetzt bei 22 Cent. Gehen wir wieder auf 1,80 Euro, I don't know. Jupiter hat zumindest, fängt jetzt mit Buybacks an, also Burn-Mechanismus, bauen viele neue Projekte auf Jupiter, was unter anderem auch Yield-Geschichten angeht, also im Grunde genommen seine Coins beleihen, Stablecoin-Auszahlung etc., also die bauen viele Produkte. Das Developer-Team von Jupiter ist meiner Meinung nach definitiv eins der besten. Die sind konsequent am Start und bauen. Insofern nehmen wir diese Abwärtstrendlinie raus und können uns womöglich dann festbeißen um diese Juli-Hochs. Ja? Im Grunde genommen bauen so eine Art, wo ist mein Maler? Wir gehen hier raus, machen hier und machen dann vielleicht so einen Retest und bestätigen diesen Ausbruch im Endeffekt, laufen dann über die 25 Cent sehr schnell 27,7, vielleicht mit einem Pullback, um diesen Ausbruch aus dieser Range zu bestätigen und dann eine Chance in Richtung Abrisskante hier, meiner Meinung nach ungefähr 33 Cent. Das ist erstmal so die Levels, die ich nennen würde. Maximales Kursziel sehe ich tatsächlich vorerst, und das ist nicht morgen und auch nicht übermorgen, das wäre Pi mal Daumen eine Kursverdoppelung vom aktuellen Niveau, irgendwo diese Hochs vom Oktober 25, die ja hier in der Vergangenheit auch wichtig waren, wie wir sehen, hier mehrfach immer wieder wichtig. Das ist so die Midrange, irgendwo der Bereich 45 Cent, kann man sagen. Ein Rückfall unter Kombination unter 20 Cent, gerade wo jetzt hier 20er und 50er ankommen, ja, wäre nicht schön. Würde bedeuten, das hier war doch nur ein, wir würden doch nur einen Lower High bauen, würden dann unter die 20 zurückgehen, dann würde die Gefahr bestehen, dass wir irgendwo wieder in diese Midrange von dieser Strecke fallen. Das dürfte irgendwo in dem Bereich hier sein, wären dann sehr schnell 18. Hält es dann nicht, sind wir sehr schnell wieder bei den Monatstiefs. Aktuell sieht es für mich aber konstruktiv aus tatsächlich, wenn uns der Restmarkt nicht enttäuscht, dass Jupiter im Endeffekt hier einen Ausbruch hinlegen kann. Gut, Jupiter, jetzt Jito. GTO. Wo ist mein Jito-Chart hier? So, oh, lange nichts mehr im Jito-Chart gemacht. Boah, ihr seht, wo Jito herkommt, auch brachial. Brachial, muss man sagen. Für Jito können wir ganz klar ausmalen. Ja, wir hatten diesen Ausbruch aus dieser Range. Und übrigens, wo ging das Kursziel hin? Das ist immer durchaus interessant. Das Kursziel war nichts anderes als die Range nochmal oben drauf gepackt. Nennt man Measured Move. Bedeutet dieser Ausbruch, den wir hier gesehen haben, mit dem Retest hier nochmal im Juni, war im Endeffekt das Kursziel genau die Range-Erweiterung, also der Measured Move dieser Range, die sich ja hier aufgebaut hatte. Und in der bewegen wir uns jetzt wieder. Bedeutet auf der Unterseite Jito, der Bereich 48 Cent könnte womöglich ein interessanter Einstieg sein unter der Prämisse, dass man sagt, okay, wir erholen uns weiter. Um zu sagen, gut, dann laufen wir halt wieder hoch in den Bereich um 64 Cent oder was an die Oberkante. Wir brauchen aber, um eine billige Trendfortsetzung zu sehen, einen Ausbruch aus der 64, 65 Cent per Tagesschluss. Um dann im Endeffekt 82 Cent anzulaufen, weil die war hier einige Tage per Tagesschlusskurs nicht rausgenommen. Das heißt, das wäre ein Level, was dann dort erstmal zählt. Es ist müßig, darüber zu reden, wie was wäre, wenn wir darüber steigen. Wir müssen schlicht und einfach erstmal diese Range hier verifizieren und logischerweise auf der Unterseite nicht unter die, ich sag mal, grob 47 Cent zurückfallen, weil wenn wir das machen, stehen wir sehr schnell irgendwo in dem Bereich wieder bei 39, 40 Cent. Also durchaus nochmal knapp was 18% Abwärtspotenzial, wenn wir hier gen Süden rausfallen sollten. Gut, das sind die Coins, die ich mir aufgeschrieben hatte. Was haben wir jetzt? 106. Ich gucke, ob ich noch irgendeinen verpasst habe. Collector Crypto Cards. Ich weiß nicht, was du damit meinst tatsächlich. Kann ich dazu nicht sagen. Es gibt so viele Trends, so eine kurzfristigen Geschichten. Dafür habe ich tatsächlich keine. Was ist mit ETH? Ich habe doch ETH vorhin angeführt. Sonst einfach nochmal kurz zurückspulen. Da hatte ich gesagt, was ich bei ETH sehe. Keine Power ist relativ das Einzige, was bei ETH so ein bisschen lustig ist. Auf Bitfinex, die Bitfinex-Wale lassen ETH momentan links liegen. Also im Grunde genommen der komplette Run jetzt, der komplette Move wurde ohne Bitfinex-Wale gemacht. Die haben momentan null Handelsvolumen, die Bitfinex-Wale auf Ethereum. Ob die jetzt mehr wissen oder ob die einfach sagen, nee, Ethereum hat so viele Probleme und wird nie RWA dominieren, deswegen lassen wir das einfach, I don't know, ich bin kein Bitfinex-Wale, kenne auch niemanden, aber das war nur interessant zu sehen, dass wir im Endeffekt dort nicht, wie es in den vorherigen Runs war, einen größeren Move gesehen haben, das muss ich mal dazu noch sagen. Den Coin mit der rosigen Zukunft, ja, den hätten wir alle gerne. Ich habe ein paar Coins gesagt, die ich interessant finde. Noch eine Sache generell zu Coins. Neuere Coins haben die Tendenz, ältere Coins outzuperformen. Hat einfach damit was zu tun, dass wir so eine Token-Inflation haben und dass zum einen ältere Projekte entweder nicht mehr wollen oder kein Geld mehr dafür haben, sozusagen Werbung zu machen, also ins Marketing zu stecken, Calls zu finanzieren, also Influencer zu finanzieren, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber so funktioniert das Business. Neuere Coins, wohingehend das noch haben, dahingehend kann das ein Indiz sein, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt zwei Assets oder beziehungsweise zwei Coins, die vielleicht ein ähnliches Produkt haben. Kann es Sinn machen, zu sagen, ich gehe auf das neuere Produkt, was womöglich noch nicht lange im Markt ist, weil mehr Leute sich einfach, ja, einfach gesagt, daran erinnern. Ja, Leute müssen immer sich überhaupt daran erinnern, weil wir einfach so viele Coins haben, damit dann wirklich auch vermehrt reingehen. Und ich rede nicht von diesen Market-Maker-Moves, dass quasi das Boot jetzt letzten Mittwoch, Donnerstag, Freitag mal bei allen so ein bisschen gehoben wurde, sondern im Endeffekt, dass man eine Bewegung sieht, die dann auch nachhaltig ist. Und die hängt oftmals damit zusammen, was Leute, dass Leute positiv damit etwas assoziieren, ja. Das nur mal dazu. Das kann in der Vergangenheit zum Beispiel der größte, und ich führe jetzt gerade mal diesbezüglich einen Meme-Coin an, Pengu sein. Das war der größte Airdrop aller Zeiten im Space überhaupt. Das heißt, viele Leute haben davon profitiert, haben positive, konnotierte Erinnerungen an Pengu, jetzt unabhängig davon, dass es auch tatsächlich eine Brand ist und man irgendwelche Stofftiere bei Walmart kaufen kann. Viele Leute, gerade also Retail-Investoren, und das sind die, die in gerade bei Altcoins mehrheitlich nun mal auch aktiv sind und auch mögliche Trends dann im Endeffekt pushen, haben eine positive Erinnerung daran und würden wahrscheinlich eher geneigt sein, sich einen Pengu-Coin ins Portfolio zu legen, als zu sagen, ach, ich kaufe hier irgendein Turbo oder ich kaufe hier, keine Ahnung was, irgendwie hier ein Floki oder was auch immer. Die können alle, ihr seht es, die haben alle diesen automatischen Move gemacht. Das war im Grunde genommen, weil auch Market Maker, weil automatisiertes Handeln von Größeren einfach durch die Bank rotiert sind und alle einmal so das Boot ein bisschen hochgehoben haben, um im Endeffekt aber einen Runner zu haben, kann es Sinn machen, eher auf jüngere Projekte zu achten oder auf die, die den Leuten im Endeffekt auch in der Vergangenheit womöglich Kursgewinne beschert haben, weshalb sie sagen, ey, warum nicht noch ein zweites Mal? Das lief damals gut. So muss man einfach im Crypto-Space auch so ein bisschen denken. Gut, wir haben eine Stunde zehn rum. Ich mache jetzt Schluss für heute. Tatsächlich, ich darf das nicht jedes Mal länger werden lassen. Bitcoin noch einmal geguckt, richtungslos seitwärts um 78. Wie gesagt, Unterseite, Oberseite kennen wir jetzt. Erst der Ausbruch dürfte entscheiden, wohin es wirklich hingeht. Kurzfristig scheint zumindest so ein bisschen der Druck raus zu sein. Das darf aber nicht verwundern nach einem derart heftigen Anstieg innerhalb von, 5 Handelstagen und 26% so rum. Und auf Wochenbasis, und das ist vielleicht so das Letzte, was ich noch sagen will, auf die Wahrscheinlichkeit, das hatte ich mit Johannes am Montag auch gezeigt, so viele Signale gab es in der Vergangenheit nicht, wo Bitcoin eine derartig harte Wochenkerze produziert hat. In der Folge, und da hatten wir auch einen Chart zu, war es eher so, dass das der Anfang eines womöglich oder Bullenmarktes, nennen wir es meinetwegen einfach mal so, sein kann. Und derartige Moves sind eher in Bullen und Start von Bullenmärkten passiert. Und soartige Moves hat man eher nicht gesehen in bestehenden Bärenmärkten. Das vielleicht so mal als positives Fazit. Es kann immer zurückfallen und alles wieder einbrechen. Das ist, rechts vom Chart sind wir alle blind. Wir handeln aber Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit sagt eher bei so einem Move hier, Tendenz eher, dass wir noch mehr Upside haben können. In diesem Sinn würde ich sagen, wir beenden das für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Wie gesagt, in jetzt 45 Minuten kommen die PCE-Kerninflationsdaten. Da dürfte dann womöglich auch ein bisschen Bola reinkommen. Und dann schauen wir mal, ob in welche Richtung Bitcoin sich denn bewegen wird und ob wir womöglich dann schon einen Ausbruch und eine Trendfolge sehen oder vielleicht miese PCE-Kerninflationsdaten nochmal die Konsolidierungstrend der letzten paar Tage noch mal ein bisschen beschleunigt und wir noch mal ein bisschen tiefer gehen.